Das schöne Evangelium, das es dem Heiligen Geist ermöglicht, in den Gläubigen zu wohnen. Jesaja Kapitel 9, Verse 6 bis 7. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen, Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stützen durch Gericht und durch Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer Jehovas der Heerscharen wird dieses tun. Durch was kann der Heilige Geist in den Gläubigen wohnen? Durch das schöne Evangelium von Wasser und Geist. Um die Innewohnung des Heiligen Geistes von Gott zu empfangen, muss man an das schöne Evangelium von Wasser und Geist glauben, das unser Herr gegeben hat. Der Name unseres Herrn ist Wunderbarer, Berater, starker Gott. Er sagte selbst, dass er der Weg zum Himmel ist. Jesus Christus hat allen Sündern das schöne Evangelium gegeben. Unter den vielen Menschen in dieser Welt gibt es zahlreiche Sünder, die in der Finsternis leben. Obwohl sie sich bemühen, der Finsternis zu entkommen, können sie sich nicht selbst von ihren Sünden befreien, weil sie das schöne Evangelium nicht kennen, was dazu führt, dass sie ein Leben lang mit der Sünde kämpfen und letztlich dem Tod begegnen, ein vergebliches Leben. Manche Menschen jedoch suchen nach der Wahrheit und begegnen schließlich dem schönen Evangelium, was zu einem gesegneten Leben führt. Dieses schöne Evangelium zu erkennen und von der Sünde befreit zu werden, geschieht allein durch die besondere Gnade Gottes. Doch diesem schönen Evangelium zu begegnen ist keine leichte Aufgabe, ohne Gottes Gnade ist es unmöglich. Wenn wir dem Herrn begegnet sind und die Innewohnung des Heiligen Geistes empfangen haben, dann sind wir wahrlich Menschen, die einen erstaunlichen Segen empfangen haben. Leider wissen viele Menschen nicht, dass Gottes Segen durch den Glauben an dieses schöne Evangelium kommt. Doch wenn du dem schönen Evangelium begegnest, kannst du erstaunliche Segnungen empfangen. Wenn du an das schöne Evangelium glaubst, das durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, vollbracht wurde, empfängst du Gottes Segen. Der Einzige, der uns von den Sünden der Welt rettet und uns Gnade schenkt, ist allein Jesus Christus. Keine andere Ideologie oder Religion dieser Welt kann den Menschen vollkommen von der Sünde erlösen oder ihm wirklich helfen. Welcher Mensch kann sich selbst von seiner eigenen Sünde und vom Tod retten? Gott sagt uns, da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber sein Ende sind Wege des Todes, Sprüche Kapitel 16, Vers 25. Die Menschen geraten durch Religionen, die sie selbst erschaffen, auf den Weg des Verderbens. Viele Religionen dieser Welt betonen ihre eigene Gerechtigkeit und sprechen von Erlösung von der Sünde, aber in Wahrheit kann nur das schöne Evangelium von Wasser und Geist, das der Herr gegeben hat, alle Menschen von Sünde, Verderben und Fluch retten. Nur Jesus allein ist der Retter, der alle Sünder von allen weltlichen Sünden und Flüchen erlöst. Johannes Kapitel 14, Vers 6. Der Herr sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Unser Herr gab sein Fleisch und sein Blut für alle Sünder dieser Welt, die auf dem Weg des Todes stehen. Er sagte auch selbst, dass er der Weg ist, um das wahre Leben zu erlangen. Gott, der Vater, erklärte, dass niemand in den Himmel kommen kann, wenn er nicht an das schöne Evangelium glaubt, das sein Sohn Jesus vollbracht hat. Wir alle müssen an das schöne Evangelium glauben, das Jesus Christus uns gegeben hat, um von der Sünde gerettet zu werden, und durch den Glauben daran, dass er unser Erlöser ist, können wir in das Himmelreich eingehen. Vor langer Zeit im Land Israel. Und es geschah in den Tagen Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda, da zog Rezin, der König von Syrien, und Pekach, der Sohn Remalias, der König von Israel, nach Jerusalem hinauf zum Streit wieder dasselbe, aber er vermochte nicht wieder dasselbe zu streiten, Jesaja Kapitel 7, Vers 1. Ursprünglich war Israel ein einziges Land. Doch während der Herrschaft von König Rehabeam wurde das Reich in Süden und Norden geteilt. Im südlichen Königreich Israel, das von Rehabeam, dem Sohn Salomos, regiert wurde, befand sich die Wohnung, in der Gott wohnte. Nachdem sich Jerobeam, ein enger Diener König Salomos, gegen ihn aufgelehnt und ein Königreich im Norden gegründet hatte, war Israel in ein südliches und ein nördliches Königreich geteilt. Von jener Zeit an begann der Glaube an den Herrn, Jehova, verdorben zu werden. Wegen dieses verdorbenen Glaubens haben sich bis heute häretische Überzeugungen durchgesetzt. Jerobeam wurde zum Begründer der Häresie. Um seine eigene Königsherrschaft zu bewahren, verdrehte er das Gesetz Gottes und wurde zum Anfang des häretischen Glaubens. Er schuf eine falsche Religion für das Volk Israel, das nach Gott suchte. Danach gewöhnte sich das ganze Volk Israel an die falsche Religion, die er geschaffen hatte. Jerobeam verbündete sich dann mit dem König von Aram und stellte sich gegen den König und das Volk von Südisrael. Zu dieser Zeit prophezeite Gott durch den Propheten Jesaja, dass Jerobeams Plan nicht gelingen würde und dass er besiegt werden würde. Gott sagte durch Jesaja: Darum, dass Syrien Böses wider dich beratschlagt hat, Ephraim und der Sohn Remalias und gesagt, lasst uns wieder Juda hinaufziehen und ihm Grauen einjagen und es uns erobern und den Sohn Tabels zum König darin machen, so spricht der Herr Jehova, es wird nicht zustande kommen und nicht geschehen. Denn Damaskus ist das Haupt von Syrien, und Rezin das Haupt von Damaskus, und in noch 65 Jahren wird Ephraim zerschmettert werden, dass es kein Volk mehr sei. Und Samaria ist das Haupt von Ephraim, und der Sohn Remalias das Haupt von Samaria. Wenn ihr nicht glaubet, werdet ihr, fürwahr, keinen Bestand haben, Jesaja Kapitel 7, Verse 5 bis 9. Zu jener Zeit sprach Gott durch den Propheten Jesaja ein prophetisches Wort zu Ahas, dem König des südlichen Königreichs, doch es scheint, dass der König es nicht glauben konnte. Er dachte, schon wenn allein der König von Aram jetzt angreift, könnte mein Land zerstört werden, und als er hörte, dass sich sowohl der König von Israel als auch der König von Aram verbündet hatten, um anzugreifen, zitterte sein Herz wie die Blätter eines Baumes, die vom Wind bewegt werden. Dann erschien Gottes Diener Jesaja und verkündete Gottes Willen mit den Worten: Innerhalb von 65 Jahren wird das Nordreich Israel zerstört werden, und der böse Plan, den die beiden Könige geschmiedet haben, wird niemals zustande kommen. Gottes Knecht sagte König Ahas, er solle ein Zeichen bezüglich dieser Angelegenheit erbitten. Fordere dir ein Zeichen von Jehova, deinem Gott, fordere es in der Tiefe oder oben in der Höhe, Jesaja Kapitel 7, Vers 11. Jesaja sprach: Höret doch, Haus David! Ist es euch zu wenig, Menschen zu ermüden, dass ihr auch meinen Gott ermüdet? Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und wird seinen Namen Immanuel heißen, Jesaja Kapitel 7, Verse 13 bis 14. Diese Prophezeiung wurde als Zeichen dafür gegeben, dass Gott sein Volk Israel retten würde. Wohnung, Bezeichnung für die Stiftshütte in der Bibel. Englisch, Tabernakel. Hebräisch, Mishkan. Wer ist der Feind Gottes? Wer ist in dieser Zeit der Feind Gottes? Es sind diejenigen, die nicht an das schöne Evangelium der Wahrheit glauben, das Jesus durch seine Taufe und das Blut am Kreuz erfüllt hat. Der Feind der Menschheit ist die Sünde selbst, und diese Sünde stammt von Satan. Wer ist also der Retter, der die Menschheit von Satan erlösen kann? Dieser Retter ist Jesus Christus, der auf diese Erde gekommen ist. Viele Menschen begehen aufgrund der Schwachheit des Fleisches viele Sünden und tragen diese Sünden in ihren Herzen. Der Herr dieser Sünden ist Satan, und deshalb steht die Menschheit unter der Autorität Satans. Zum Beispiel besuchen auch heute noch unzählige Menschen Wahrsager, wenn die Probleme ihres Lebens nicht gelöst werden, und versuchen, ihr Leben nach dem auszurichten, was ihnen gesagt wird. Auch dies ist etwas, das unter der Macht Satans geschieht. Gott gab dem Propheten Jesaja ein Zeichen der Erlösung, indem er sagte, dass eine Jungfrau empfangen und einen Sohn gebären werde, und sein Name werde Immanuel sein. Diese Prophezeiung war Gottes vorausgesagter Plan, dass Jesus in menschlicher Gestalt kommen würde, um die Sünder aus der Unterdrückung Satans zu befreien. Gemäß dieser Prophezeiung Gottes kam Jesus in der Gestalt eines Menschen auf diese Erde, geboren durch den Leib einer Jungfrau, um die Menschheit von der Sünde zu retten. Wenn Jesus nicht als der Retter der Menschheit auf diese Erde gekommen wäre, hätten du und ich keine andere Wahl gehabt, als ein Leben unter der Autorität Satans zu führen, von der Sünde unterdrückt und so zu leben, wie Satan es wollte. Weil Jesus jedoch in das Fleisch auf diese Erde kam, von Johannes getauft wurde und am Kreuz starb, hat er uns das schöne Evangelium gegeben, das die Sünder vollständig von der Sünde rettet. Infolgedessen haben viele Menschen die Sünde wegnehmen empfangen, indem sie an das schöne Evangelium geglaubt haben, und sind Kinder Gottes geworden. Auch heute machen einige Theologen absurde Behauptungen über Jesus und fragen, ist er Gott, oder ist er ein erschaffener Mensch? Konservative Theologen sagen, Jesus ist Gott, während liberale Theologen argumentieren, er war ein uneheliches Kind, geboren von Maria und Josef, und sie streiten miteinander. Es ist wirklich bedauerlich. Diese liberalen Theologen glauben nicht an Jesu Macht, auf dem Wasser zu gehen, und sie sagen, als Jesus auf einem Hügel ging und die Jünger ihn aus der Ferne sahen, dachten sie irrtümlich, er gehe auf dem Wasser, aber in Wirklichkeit ging er gar nicht auf dem Wasser. Die heutigen sogenannten Theologiedoktoren sind keine Doktoren der wahren Theologie. Stattdessen sind sie die treulosesten Menschen. Mit einem Verstand von nur 130 IQ versuchen sie, nur das zu glauben, was sie vom schönen Evangelium der Wahrheit verstehen können. Ein weiteres Beispiel ist ihre Unfähigkeit, an das Wunder Jesu zu glauben, mit 2 Fischen und 7 Gerstenbroten 5000 Menschen zu speisen. Diese liberalen Theologen sagen, als die Menschen Jesus folgten und draußen auf dem Feld hungerten, konnte Jesus sie nicht hungrig zurücklassen. Also rief er seine Jünger und bat sie, das übrige Essen zu bringen. Die Jünger brachten das Mittagessen eines Jungen zu Jesus. Als die Erwachsenen das sahen, schämten sie sich und holten das Essen hervor, das sie für sich selbst behalten wollten. Alle teilten das mitgebrachte Essen, und es blieben 7 Körbe übrig. Auf diese Weise verdrehen sie Jesu Worte, um sie ihrem menschlichen Verständnis anzupassen, und glauben nur das, was sie begreifen können. Doch an die Wahrheit Gottes zu glauben bedeutet, das schöne Evangelium genauso zu glauben, wie es von Gott gegeben wurde. Glaube, der Gottes Wort nur dann annimmt, wenn es verständlich ist, und sich weigert zu glauben, wenn es das nicht ist, ist kein wahrer Glaube an Gott. Wahrer Glaube bedeutet, Gottes Wort im Herzen absolut zu vertrauen und anzunehmen, unabhängig davon, ob es aus menschlicher Sicht Sinn ergibt oder nicht. Das Wort, dass Jesus Christus in der Gestalt eines Menschen auf diese Erde kommen würde, ist das erste Zeichen dafür, dass Gott seine Prophezeiung gegenüber der Menschheit erfüllt, nämlich dass er die Menschheit von allen Sünden der Welt retten würde. Jesus kam in menschlicher Gestalt in diese Welt, um die Menschheit von aller Sünde zu erlösen. Jesaja prophezeite, dass Jesus als der Erlöser durch den Leib einer Jungfrau in diese Welt geboren werden würde. In Genesis Kapitel 3, Vers 15 prophezeite Gott, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zermalmen, und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Diese Prophezeiung war Gottes Verheißung, dass Jesus, der Gott selbst ist, in menschlicher Gestalt kommen würde, um Satans Macht zu zerstören und die Menschheit von aller Sünde zu erlösen. Um diese Prophezeiung zu erfüllen, kam Jesus im menschlichen Fleisch auf die Erde, um die unter der Last der Sünde seufzende Menschheit zu retten. Die Bibel berichtet: Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. 1. Korintherbrief Kapitel 15, Verse 55 bis 56. Ihr Lieben, der Stachel des Todes ist die Sünde des Menschen. Weil die Menschen Sünde haben, werden sie vom Tod angegriffen. Satan benutzt die Sünde, um die Menschen als seine Knechte zu versklaven. Unser Gott aber hat verheißen, ihrem Samen, er wird dir den Kopf zermalmen. Das bedeutet, dass Jesus in menschlicher Gestalt kommen würde, um das tödliche Gift der Sünde zu entfernen, das durch Satan in die Menschheit gelangt ist. Jesus kam als Mensch auf diese Erde, wurde von Johannes getauft und wurde gekreuzigt, um das Gericht über die Sünde zu tragen, damit diejenigen, die an dieses schöne Evangelium glauben, von ihren Sünden gerettet werden. Diese Wahrheit ist genau das Wort, das Gott als Verheißung und Prophezeiung zu Satan sprach, als unsere Vorfahren Adam und Eva gesündigt hatten. In dieser Zeit sind Gottes Feinde diejenigen, die nicht an das schöne Evangelium der Wahrheit glauben, das Jesus durch seine Taufe und das Blut am Kreuz vollbracht hat. Warum musste Jesus auf dieser Erde geboren werden? Gott gab das Gesetz und das schöne Evangelium, um die Menschheit von der Sünde zu retten. Durch das von Gott gegebene Gesetz wurden sich die Menschen ihrer Sündhaftigkeit vor ihm tief bewusst. Das Gesetz diente als Warnung und half den Menschen, ihre Sünden zu erkennen. Als die Menschheit unter dem Gesetz gefangen und von der Sünde versklavt war, kam Jesus, um das Gesetz zu erfüllen. Jesus musste auch unter dem Gesetz geboren werden. Deshalb kam er in das Zeitalter des Gesetzes. Der Grund, warum das Gesetz für die Menschen notwendig ist, besteht darin, dass sie zuerst ihre Sünde erkennen müssen, um die Sünde wegnehmen zu empfangen. Anders ausgedrückt, so wie ein Mensch erst erkennen muss, dass etwas Schmutziges an seinem Körper haftet, bevor er es abwäscht, müssen die Menschen Gottes Gesetz kennen, um ihre eigenen Sünden zu erkennen und zu verstehen. Ohne Gottes Gesetz würde die Sünde nicht existieren, und es hätte keinen Grund gegeben, dass Jesus auf diese Erde kommt. Indem man Gottes Gesetz kennt, erhält man die Möglichkeit, ihm zu begegnen. Nachdem wir von Gottes Gesetz erfahren hatten, erkannten wir unsere Sünden, und nachdem wir unsere Sünden erkannt hatten, kamen wir dazu, das schöne Evangelium der Wahrheit durch Jesus Christus zu erkennen und zu glauben. Wenn Gott der Menschheit das Gesetz nicht gegeben hätte, gäbe es keine Sünder und kein Gericht über die Sünde. Deshalb hat Gott uns nach der Gabe des Gesetzes das Wort des schönen Evangeliums gegeben und alle Sünder von ihren Sünden errettet. Das Gesetz, das zwischen dem Schöpfer und den geschaffenen Wesen bestehen muss, ist das Gesetz des Heils, das Gesetz von Gottes Liebe. Gott sagte zum Menschen: Aber von dem Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Dies war das von Gott für die Menschheit eingesetzte Gesetz, und es wurde zur Grundlage des Gesetzes der Liebe, damit die Menschen von der Sünde vollkommen werden können. Auch Gottes Gesetz der Errettung basiert auf dem Maßstab, dass die Sünde weggenommen wird. Gott sagte: Ich bin dein Schöpfer, und alle Dinge sind durch mich entstanden. Das bedeutet, dass Gott für die Menschheit das absolute Wesen sein muss und die Menschen an das durch das schöne Evangelium erfüllte Gesetz des Heils glauben müssen. Gott ist der Absolute und er ist absolut gut. Dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, bedeutet, dass Gott der Retter der Sünder dieser Welt ist. Hätte Gott den Menschen erschaffen, aber das schöne Evangelium, das von der Sünde rettet, nicht gegeben, hätte die Menschheit Gott Vorwürfe gemacht. Doch Gott hat das Gesetz des Heils zwischen sich und der Menschheit errichtet, um uns von der Zerstörung durch die Sünde zu retten. Durch Gottes Gesetz konnte die Menschheit sich selbst so sehen, wie sie wirklich ist, schwach und unvollkommen. Indem die Menschen ihre Schwächen und Mängel erkannten, kamen sie dazu, an das schöne Evangelium zu glauben, das Jesus gegeben hat, und wurden gerettet. Wenn wir Gottes Wort ungehorsam sind, erkennen wir, dass wir gesündigt haben, und Sünder suchen Gottes Gnade, damit ihre Sünden abgewaschen werden. Jesus, der Gott ist, wurde durch den Leib einer Frau in diese Welt geboren. Jesus kam auf diese Erde, um die gesamte Menschheit von der Sünde zu erlösen. Sein Kommen auf diese Erde geschah gemäß Gottes Plan, um den Willen Gottes zu erfüllen, indem er im Leib eines Menschen kam. Wir glauben an das schöne Evangelium, das der Herr uns gegeben hat. Deshalb preisen wir den Herrn. Manche Menschen beschuldigen Gott und sagen, warum hat Gott den Menschen so schwach gemacht und zugelassen, dass er in die Sünde fällt und leidet. Aber Gott wollte nicht, dass der Mensch leidet. Vielmehr ist das Leid über die Menschen gekommen, weil sie nicht an das schöne Evangelium glauben, das Jesus Christus erfüllt hat. Gott gab sowohl das schöne Evangelium als auch das Leid, um die Menschen zu seinen Kindern zu machen, damit sie dieselbe Autorität wie Gott genießen können. Das war Gottes Plan. Aber Satan hat den Menschen Gedanken eingepflanzt, die sich gegen Gott richten, und flüstert, nein, nein. Gott ist ein Diktator. Lebe, wie du willst. Sei unabhängig. Steh auf eigenen Füßen. Dadurch hat Satan die Menschen vom Glauben an Gott weggeführt. Doch diejenigen, die ohne Gott leben, stellen sich gegen seinen Heilsplan. Jesus kam selbst auf diese Erde, um diejenigen, die unter Satans Macht stehen, zu rufen und sie von der Sünde zu retten. Wir dürfen niemals zu Menschen werden, die ohne Gott leben. Die ganze Menschheit war aufgrund der Sünde von Geburt an für die Hölle bestimmt. Es gibt keine unveränderliche Wahrheit in dieser Welt außer dem schönen Evangelium, das Jesus uns gegeben hat. Dieses Evangelium ist die ewige und unveränderliche Wahrheit selbst. Deshalb konnten sich die Menschen auf diese Wahrheit stützen, um der Macht Satans zu entkommen. Die Menschheit, die die Sünde Adams geerbt hat, war dem Gericht unterworfen, aber jetzt haben wir durch Jesus Christus die Herrlichkeit empfangen, Kinder Gottes zu werden. Doch nicht bleibt Finsternis dem Lande, welches Bedrängnis hat, Jesaja Kapitel 9, Vers 1. Gott hat uns, die wir an das schöne Heil glauben, das durch seinen Sohn Jesus vollbracht wurde, verherrlicht. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen, die da wohnen im Lande des Todesschattens, Licht hat über sie geleuchtet, Jesaja Kapitel 9, Vers 2. Heute hat sich dieses Wort an uns erfüllt. Durch den Glauben an das schöne Evangelium haben wir einen Segen empfangen, der ewige Zufriedenheit bringt, etwas, das wir in dieser Welt niemals erfahren könnten. Jesus Christus kam, um die Menschheit von aller Sünde zu retten, und schenkte denen, die an das schöne Evangelium glauben, das ewige Leben und den Himmel. Das Licht des schönen Evangeliums leuchtete über uns, die wir keine Hoffnung hatten. Das menschliche Leben ist wie ein Nebel, der nur kurz in dieser Welt existiert und dann verschwindet. Alles Leben ist wie Gras, das verdorrt. Gras rühmt sich nur für ein paar Monate im Jahr seiner Lebenskraft und verschwindet dann gemäß Gottes Vorsehung. Auch wir waren Wesen, die ohne Wahrheit und ohne Sinn vergeblich lebten. Doch Gott ist uns durch das schöne Evangelium begegnet, hat uns aus einem Leben voller vergeblicher Mühe gerettet und uns durch seine Gerechtigkeit zu seinen Kindern gemacht. Was für eine unglaubliche Gnade ist das! Ein Leben, das für einen Moment sinnlos war, wurde von Gott in ein ewiges Leben verwandelt, und wir haben sogar die Herrlichkeit empfangen, seine Kinder zu werden. Durch die Gnade des Herrn gibt es eine Seele, die an das schöne Evangelium geglaubt und alle himmlischen Segnungen empfangen hat. Hören wir uns ihr Zeugnis an. Ich wurde in eine Familie geboren, die nicht an Gott glaubte. So wuchs ich auf, ohne Gott zu kennen, und betrachtete es als einen schönen Akt des Glaubens, wenn meine Mutter jeden Morgen früh Wasser hinstellte und betete. Als ich älter wurde, konnte ich keinen Sinn darin finden, warum ich leben sollte, und erkannte, dass ich ein unbedeutendes Wesen war. Wegen dieses Gefühls der Wertlosigkeit wurde mein Leben leer, und ich führte ein trostloses Leben, ohne dass etwas in meinem Herzen zurückblieb. Dieses Leben erschöpfte mich sehr, und schließlich stürzte ich mich überstürzt in eine Ehe. Mein Eheleben war ruhig, weil ich keine Erwartungen oder Wünsche hatte, was es mir ermöglichte, still und gelassen zu leben. In dieser Zeit bekam ich ein Kind, und erst dann begann Liebe in meinem Herzen zu entstehen. Etwas Kostbares trat in mein Herz, gab mir Hoffnung und machte mir Angst, es zu verlieren. In dieser Zeit begann ich, nach Gott zu suchen. Ich war schwach und machtlos und brauchte einen absoluten Herrn. Ich brauchte einen Gott, dem ich mich selbst und einen mir wertvollen Menschen anvertrauen konnte, der uns beschützen würde. Danach begann ich, zur Kirche zu gehen. Am Anfang war mein Glaube eine Mischung aus vager Angst, Sehnsucht und Glauben, ähnlich dem Glauben meiner Mutter, wenn sie mit der Wasserschale betete. Eines Tages nahm ich zufällig an einer kleinen Versammlung in dieser Kirche teil. Während des Lobgesangs begann ich plötzlich unter einer mir unerklärlichen Kraft zu weinen. Es war mir peinlich, und ich versuchte, die Tränen zurückzuhalten, aber sie flossen unkontrolliert, ganz gleich, was ich wollte. Diejenigen, die das sahen, legten mir die Hände auf und beteten, wobei sie sagten, sie freuten sich und gratulierten mir, weil dies ein Zeichen sei, dass der Heilige Geist auf mich gekommen sei. Aber ich war verwirrt. Damals kannte ich Gottes Wort noch nicht gut, und weil mein Glaube vage war, konnte ich nicht mit Gewissheit sagen, dass diese unbekannte Kraft der Heilige Geist war. Die erste Kirche, die ich besuchte, war eine Gemeinde, die sich auf die Bewegung des Heiligen Geistes konzentrierte, wo viele übernatürliche Erscheinungen stattfanden und fast die gesamte Gemeinde in Zungen sprechen konnte. Während meiner Zeit in dieser Kirche gab es einmal eine besondere Erweckungsveranstaltung, zu der ein Pastor eingeladen wurde, der dafür bekannt war, den Heiligen Geist empfangen zu haben, und ich beschloss, daran teilzunehmen. Dieser Pastor versammelte viele Menschen und behauptete, dass er durch die Kraft des Heiligen Geistes Nebenhöhlenentzündungen heilen könne. Aber ich dachte, Nasennebenhöhlenentzündungen sind doch etwas, das man im Krankenhaus behandeln lassen kann. Was mich viel mehr interessierte, war, mit welchem Wort und welchem Glauben dieser Pastor den Heiligen Geist empfangen hatte. Anstatt jedoch das Wort oder den Glauben zu erklären, prahlte er mit seiner eigenen Kraft, indem er Oberschüler aufrief und prophezeite, ob sie ins Studium aufgenommen würden oder nicht. Viele Menschen waren begeistert, als würden sie die Macht Gottes selbst sehen, und riefen den Namen des Herrn unter lautem Jubel aus. Aber ich konnte sie auf menschlicher Ebene nicht verstehen. Ich konnte diese Kraft auch nicht als vom Heiligen Geist kommend anerkennen. In diesem Moment dachte ich, dass eine Nebenhöhlenentzündung im Krankenhaus behandelt werden sollte und dass es nicht entscheidend ist, ob jemand auf die Universität geht, wichtiger ist, dass man sein Bestes gibt. Deshalb konnte ich diese Handlungen nicht als Werke des Heiligen Geistes akzeptieren. Für mich offenbarten sich Gottes Macht und Liebe nicht in solchen Handlungen oder in einem solchen Glauben. Deshalb blieb mir nichts anderes übrig, als diese Kirche zu verlassen, als ich die Gläubigen sah, die all das annahmen. Danach begann ich, eine ruhigere Kirche einer anderen Konfession zu besuchen. Ich wählte diese Kirche, weil sie mir so erschien, als ob sie das Wort habe. Durch die Predigten dieser Kirche lernte ich das Gesetz kennen, und durch das Gesetz erkannte ich, wie wirklich ungerecht ich war. Infolgedessen war mein Denken über Gott von Furcht erfüllt. Ich konnte nicht mehr mit Zuversicht zu Gott kommen, und es fühlte sich an, als hätte der Geist Gottes sein Angesicht von mir abgewandt. Das Wort sagt in Jesaja Kapitel 59, Verse 1 bis 2. Siehe, Die Hand Jehovas ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Missetaten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Diese Passage traf direkt auf mich zu. Denn mein ganzes Leben und selbst meine Gedanken entsprangen dem Lohn der Sünde, und deshalb schien es völlig unmöglich, ein Kind Gottes zu werden und die Innewohnung des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes, zu empfangen. Ich hatte solche Angst vor Gott, dass ich ständig inbrünstige Bußgebete sprach. Niemand zwang mich dazu, ich betete ernsthaft, weil ich vor Gott treten wollte und wusste, dass ich Sünde hatte. Doch diese Gebete haben meine Sünden nicht vollständig weggenommen. Dieses Gebet zeigte nur meine Aufrichtigkeit und mein Herz vor Gott, aber die Sünde blieb bestehen. Danach begann ich, obwohl ich weiterhin zur Kirche ging, Groll gegen Gott zu empfinden. Ich wollte vor ihm gerecht sein, aber aufgrund meiner Unzulänglichkeiten konnte ich keine Gerechtigkeit erlangen. Infolgedessen wuchsen Groll und Sünde weiter in meinem Herzen. Während ich ein solches Glaubensleben führte, brach mein Vater zusammen. Er musste mehrere Operationen und 40 Tage Intensivpflege durchstehen und verstarb schließlich. Doch ich konnte nicht ein einziges Mal für ihn beten. Das lag daran, dass ich meiner eigenen Sündhaftigkeit so sicher war, dass ich dachte, wenn ein Sünder wie ich für meinen Vater beten würde, könnte es ihm noch mehr Leid bringen. Ich verfiel in Verzweiflung über meinen Glauben. Ich wollte Gott folgen, konnte es aber nicht, und deshalb empfand ich Groll gegen ihn und verließ ihn schließlich. Mein Glaubensleben endete auf diese Weise. Ich hatte geglaubt, dass der Heilige Geist des Herrn bei mir sein und meinem ruhelosen Leben Frieden schenken würde, wenn ich auf den Herrn vertraue. Ich hatte mir sehnlichst gewünscht, dass der Herr in meinem leeren Leben gegenwärtig wäre, aber entgegen dieser Hoffnung nahm mein Glaubensleben so ein Ende. Danach wurde mein Leben noch leerer, ängstlicher und von mehr Groll erfüllt als zuvor. Aber selbst dann verließ mich der Herr nicht, er kam und fand mich. Wahrlich, er führte mich zu einem Pastor, der durch das Wort die Innewohnung des Heiligen Geistes empfangen hatte. Dieser Pastor lehrte mich anhand der Heiligen Schrift, dass Jesus alle Sünden der Welt, auch meine, auf sich nahm, als er von Johannes getauft wurde, in derselben Weise wie das Händeauflegen im Alten Testament. Der Pastor erklärte, dass Jesus durch die Taufe alle Sünden auf sich nahm und durch das Gericht am Kreuz alle Sünden dieser Welt und all meine Sünden hinweggenommen hat. Als ich dieses Wort hörte, wurde alles, was in meinem Herzen verschwommen und unklar gewesen war, durch den Glauben an dieses Wort hell und klar. Ich erkannte und glaubte, dass alle meine Sünden abgewaschen worden waren. Auf diese Weise hat Gott mir die Wegnahme der Sünde gewährt und mir gleichzeitig das Innewohnen des Heiligen Geistes gegeben. Jetzt genieße ich durch diesen Heiligen Geist Frieden. Unabhängig von meinen Schwächen lebe ich nun ein erfülltes Leben, das vom Heiligen Geist geführt wird. Der Heilige Geist führt mich still und leise, lehrt mich durch sein Wort, was richtig und falsch ist, und hilft mir, die Welt zu überwinden. Er hat auch meine Gebete vollkommen erhört und mir erlaubt, ein Leben von wahrem Wert und absolutem Zweck zu führen. Ich bin Gott von Herzen dankbar, dass er seinen Heiligen Geist in mir wohnen lässt. So sind wir alle dazu gekommen, ein Leben zu führen, in dem das Innewohnen des Heiligen Geistes in uns stattfindet, nachdem wir die Gnade der Erlösung von der Sünde empfangen haben, die Jesus Christus uns gegeben hat. Ich danke meinem Herrn, der uns das schöne Evangelium erlaubt hat. Unser Gott hat solche Segnungen den Gerechten gewährt. Das Herz der Gerechten ist voller Freude und Glück. Der Herr hat uns ewige Freude geschenkt. Wir wissen, wie dankbar wir für die Liebe und Gnade der Erlösung sein müssen, die Gott uns gegeben hat. Der Herr hat uns Freude geschenkt durch das schöne Evangelium des Himmels, nicht dieser Welt. Dies sind Dinge, die man mit weltlichem Geld nicht kaufen kann. Gott hat unseren eitlen Herzen zusammen mit dem schönen Evangelium den wahren und heiligen Heiligen Geist gegeben, und durch dieses Evangelium hat er uns zu Menschen gemacht, die voller Freude und Fröhlichkeit sind. Das schöne Evangelium, das der Herr uns gegeben hat, hilft und leitet unser Leben, damit unsere Herzen mit Freude erfüllt werden und wir ein gesegnetes Leben führen können. Unser Herr freut sich und hat Wohlgefallen an den Gerechten, die durch das schöne Evangelium, das er uns gegeben hat, in Segen leben. Wie es im Evangelium nach Lukas im Neuen Testament geschrieben steht, sagte Maria, denn bei Gott wird kein Ding unmöglich sein. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Worte, Lukas Kapitel 1, Verse 37 bis 38. In dem Moment, als Maria dem schönen Wort, das durch den Engel von Gott gegeben wurde, gehorsam glaubte, wurde Jesus in Marias Herzen empfangen. Genauso ist das schöne Evangelium in den Herzen der Gerechten empfangen worden. Denn das Joch ihrer Last und den Stab ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers hast du zerschlagen wie am Tage Midians, Jesaja Kapitel 9, Vers 4. Das Leiden, die Krankheit und alle Unterdrückung in unserem Leben kamen durch Satan, den Teufel, und wir Menschen mussten gegen Satan, den Teufel, kämpfen. Doch die Menschen selbst waren schwach und hatten nicht die Kraft, Satan vollständig zu überwinden oder seine Macht zu beseitigen. Aber Gott hat uns geliebt und all diese Kämpfe gegen Satan, den Teufel, an unserer Stelle geführt und für uns den Sieg errungen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen, Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stützen durch Gericht und durch Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer Jehovas der Herrscharen wird dieses tun, Jesaja Kapitel 9, Verse 6 bis 7. Gott hat versprochen, alle, die glauben, durch das schöne Evangelium, dass Jesus Christus durch seine Taufe und sein Blut am Kreuz für die Sünder unter der Sünde, das heißt unter der Herrschaft Satans, erfüllt hat, zu herrlichen Menschen Gottes zu machen. Gott gab dieses Versprechen, und gemäß dem Wort dieses Versprechens kämpfte er gegen Satan und errang den Sieg. So hat er uns aus der Herrschaft Satans erlöst und uns den Sieg geschenkt. Unser Herr selbst ist auf diese Erde gekommen und hat verheißen, dass er durch seine eigene Autorität diese Finsternis, Sünde, wegnehmen würde. Der Name unseres Herrn wird auch Wunderbarer genannt. Wunderbarer bedeutet wundersam oder erstaunlich. Es war etwas Geheimnisvolles und Unbegreifliches, dass Gott selbst als Mensch kam. Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht Jehova. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee sollen sie weiß werden, wenn sie rot sind wie Karmesin, wie Wolle sollen sie werden. So wie der Herr uns die Erlösung von der Sünde verheißen hat, hat er uns die ewige Wegnahme der Sünde gegeben. So wie der Name Jesu, Wunderbarer, ist, hat Jesus dieses wundersame Werk persönlich für uns vollbracht. Und man nennt seinen Namen, Wunderbarer, Berater, starker Gott. Gott hat als unser Berater die Errettung von den vielen Sünden, die wir begehen, durch das schöne Evangelium geplant und erfüllt und uns, die wir an ihn glauben, so die ewige Errettung von der Sünde geschenkt. So wie Gott gesagt hat, dass die Weisheit des Menschen geringer ist als die Torheit Gottes, so ist das Werk, in dem Jesus selbst von Johannes dem Täufer getauft wurde und am Kreuz starb und dadurch nach Gottes Plan die Sünden der Welt ein für allemal weggenommen hat, das ist die Weisheit des schönen Evangeliums. Dieses Werk, das der Herr für uns vollbracht hat, ist eine wundersame und geheimnisvolle Tat. Es war das Gesetz der Liebe, das uns die Erlösung bringt. Das Gesetz der Liebe, das die Erlösung bringt, ist das vollkommene Evangelium der Wahrheit, durch das der Herr durch Wasser und Blut den Heiligen Geist in uns wohnen ließ. In Jesaja Kapitel 53, Vers 10 sagt Gott, doch Jehova gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Das bedeutet, dass er seinen Willen erfüllte, indem er seinen Sohn als Sündopfer darbrachte. Das heißt, Gott ließ seinen Sohn taufen, um die Sünden der Welt auf ihn zu übertragen, und ließ seinen Sohn Verletzungen, Leiden und Schmerzen im Fleisch ertragen, damit er das Gericht für alle Sünden der Menschheit empfing. All dies, die ganze Menschheit ein für allemal zu retten, ist das schöne Evangelium der Wahrheit. Um uns Menschen von der Sünde zu erlösen, hat Jesus dem Vater seinen Leib als Sündopfer für die Sünde dargebracht und uns die Gnade der Erlösung geschenkt, indem er den Preis für die Sünden der Menschheit vollständig bezahlt hat. Das von Gott gegebene Opfergesetz. Wie viele Sünden hat Jesus durch die Taufe, die er von Johannes empfing, auf sich genommen? Alle Sünden der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, vom Anfang bis zum Ende der Welt. Im Alten Testament ist das Opfergesetz zur Sühne für die Sünden eines Tages aufgezeichnet. Nach diesem Gesetz musste die Person, die Sünde begangen hatte, ein Opfer ohne Fehl bringen, ihre Hand auf dessen Kopf legen und ihre Sünde durch das Auflegen der Hände auf das Opfer übertragen. Dann wurde das Blut des Tieres genommen, an die Hörner des Brandopferaltars gestrichen, und das restliche Blut wurde auf den Boden gesprengt, so wurde die Sünde eines Tages gesühnt. Gott hat dieses Opfergesetz eingesetzt, um die Sünde wegzunehmen. Damit ein Mensch vor Gott die Wegnahme der Sünde empfangen konnte, war für seine Sünde ein Opfer nötig, und die Person musste dem Opfertier die Hände auflegen, um ihre Sünde zu übertragen. Dieses Händeauflegen war von Gott als Methode zur Übertragung der Sünde des Sünders bestimmt. Wenn jemand diesem Opfergesetz gehorchte und das Opfer darbrachte, empfing diese Person die Wegnahme der Sünde. Dieses Opfergesetz gab Gott in der Zeit des Alten Testaments, bevor Jesus Christus kam, um die Sünden des Volkes wegzunehmen. Außerdem hat Gott, der wusste, dass alle Menschen schwach und untreu sind und deshalb die Sünden nicht wegwaschen empfangen können, einen bestimmten Tag festgesetzt, an dem alle Sünden, die sich im Laufe eines Jahres angesammelt hatten, auf einmal ausgetilgt werden konnten. Dieser Tag war im Alten Testament der 10. Tag des 7. Monats jedes Jahres. Gott bestimmte einen Hohenpriester, um die Sünden des ganzen Jahres auf ein Opfer zu übertragen, und das war die Weisheit Jehovas. Gott tat alles nach seinem eigenen Plan und seiner Vorherbestimmung. Die Wegnahme der Sünde, die Gott der Menschheit gegeben hat, stammt aus Gottes Weisheit und Liebe. Das ist die Kraft Gottes. Gott bestimmte einen Repräsentanten, nämlich den Hohenpriester, der das Volk vertrat, der seine Hände auf den Kopf des Sündenbocks legte und alle jährlichen Sünden des Volkes Israel auf ihn übertrug. Dann wurde das Tier geschlachtet, und sein Blut wurde an die Hörner des Brandopferaltars gestrichen. Diese Hörner des Brandopferaltars symbolisierten das Buch des Gerichts, in dem die Sünden der Menschen verzeichnet waren. Das Bestreichen der vier Hörner des Altars mit Blut bedeutete, die im Buch des Gerichts eingetragenen Namen auszulöschen. Denn das Leben ist im Blut. Das Opfertier empfing durch das Händeauflegen alle Sünden, die sich im Laufe des Jahres bei den Israeliten angesammelt hatten, und vergoss sein Blut, um stellvertretend für ihre Sünden zu bezahlen. Gott hat die Menschheit von allem Gericht über ihre Sünden gerettet, indem er das Opfertier, das durch das Händeauflegen alle Sünden empfangen hatte, als Gericht für diese Sünden töten ließ. Dies war Gottes geplante Liebe, Gottes Weisheit und das Gesetz der Liebe gegenüber der Menschheit. Auf diese Weise empfangen die Menschen die Sünde wegnehmen durch Gottes Plan. Jesus Christus kam als das Schuldopfer auf diese Erde, um diese geplante Liebe zu erfüllen. So wie die Israeliten im Alten Testament wussten und glaubten, dass ihre Sünden durch dieses Opfergesetz getilgt wurden, so kam Jesus Christus als das Schuldopfer, um alle Sünden aller Menschen in der Welt auf sich zu nehmen. Wenn wir auf die verheißenen Worte schauen, heißt es, doch Jehova gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen, Jesaja Kapitel 53, Vers 10, oder, siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt, Johannes Kapitel 1, Vers 29. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen, Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stützen durch Gericht und durch Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer Jehovas der Heerscharen wird dieses tun, Jesaja Kapitel 9, Verse 6 bis 7. Das wunderbare und geheimnisvolle Werk, das der Herr für uns vollbringen würde, war die Erfüllung von Gottes Plan durch Jesus Christus, durch den er alle Sünden der Erde vollständig wegnehmen und allen, die dies glauben, Frieden geben würde. Gottes Verheißung war eine Verheißung der Liebe, die der ganzen Menschheit Frieden bringen sollte. Gott gab uns dieses Versprechen, und unser Herr hat dieses Versprechen tatsächlich erfüllt. Matthäus Kapitel 1, Vers 18. Die Geburt Jesu Christi war aber also, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger erfunden von dem Heiligen Geiste. Hier bedeutet der Name Jesus, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden, das heißt, der Retter. Das Wort Christus bedeutet der gesalbte König, himmlischer Hohepriester und Prophet. Jesus, der ohne Sünde war, kam durch den Leib einer Jungfrau, um die Menschheit von der Sünde zu erlösen, er ist unser König und unser Retter. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles geschah aber, auf das erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, Matthäus Kapitel 1, Verse 21 bis 22. Jesus trug alle Sünden der Welt durch seine Taufe im Jordan. In Matthäus Kapitel 3, Verse 13 bis 17 heißt es, dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um von ihm getauft zu werden. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald von dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. In diesem Moment tritt Johannes der Täufer auf. Warum also musste Jesus von Johannes getauft werden? Es gab einen Grund, warum Jesus die Taufe von Johannes empfangen musste. Der Grund war, dass Jesus das wunderbare Werk vollbringen musste, alle Sünder der Welt zu retten. Um gemäß Gottes Plan ein für allemal alle Sünden der Menschheit auf sich zu nehmen, musste Jesus von Johannes getauft werden. Jesus, der selbst Gott ist, kam, um sich von Johannes taufen zu lassen. Dies war eine geheimnisvolle Handlung für die ganze Menschheit. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Der Begriff, die Herrschaft, bedeutet Autorität oder Macht. Jesus besitzt die Autorität als Herrscher des Himmels und der Erde sowie die Macht als König dieser Welt, eine Autorität, die allein ihm gehört. Außerdem hat Jesus eine wunderbare Tat vollbracht, um die Sünden der Menschheit wegzunehmen. Diese wundersame Tat bestand darin, durch seine Taufe von Johannes ein für allemal und für ewig alle menschlichen Sünden auf sich zu nehmen. Deshalb wurde Jesus von Johannes getauft. Jesus empfing die Taufe als ein Sühneopfer, um durch Johannes die Sünden der Welt auf sich zu nehmen. Der Grund, warum Jesus von Johannes getauft wurde, war, alle Sünden der Menschheit zu tragen. Als er sagte, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, meinte er damit, dass es gerecht und angemessen ist, alle Sünden der Menschheit zu beseitigen. In Römer Kapitel 1, Vers 17 heißt es, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart aus Glauben zu Glauben. Das bedeutet, dass die Gerechtigkeit Gottes im Evangelium Gottes offenbart wird. Offenbart also das wahre Evangelium vom Wasser und dem Geist die Gerechtigkeit Gottes? Ja, dieses Evangelium ist das schöne Evangelium, in dem Jesus Christus von Johannes die Taufe empfing, alle Sünden der Welt auf sich nahm und am Kreuz gekreuzigt wurde. Das Evangelium vom Wasser und dem Geist ist das schöne Evangelium, in dem die Gerechtigkeit Gottes offenbart wird. Wann, wo und durch wen nahm Jesus also die Sünden der Welt auf sich? Am Jordan nahm Jesus alle Sünden der Welt auf sich, indem er sich von Johannes taufen ließ. Der Ausdruck »alle Gerechtigkeit« lautet auf Griechisch »dikaiosune«. Das bedeutet, dass Jesus die Sünden der Menschheit auf die fairste und gerechteste Weise auf sich nahm. Dies bezieht sich speziell auf die Taufe, die Jesus von Johannes empfing. Die Tatsache, dass Jesus von Johannes getauft wurde, um die Sünden der Welt auf sich zu nehmen, bedeutet, dass dies absolut gerecht und richtig war. Um alle Sünden der Menschheit wegzunehmen, musste Jesus unbedingt die Taufe von Johannes empfangen. Denn also war es richtig und angemessen, dass Jesus von Johannes getauft wurde, um die Sünden der Welt zu tragen. Außerdem war es absolut notwendig, dass Jesus von Johannes getauft wurde, um uns Frieden zu schenken. Wäre Jesus nicht von Johannes getauft worden und hätte er nicht sein Blut am Kreuz vergossen, hätte er nicht unser Retter werden können. Jesus hat als Sündopfer alle Sünden dieser Welt auf sich genommen und wurde als Opferlamm dargebracht. In Jesaja Kapitel 53, Vers 6 sagt Jehova: Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns ein jeder auf seinen Weg, und Jehova hat ihn treffen lassen unser aller Ungerechtigkeit. Um Gottes Willen zu erfüllen, musste Jesus mit seinem Körper alle Sünden der Menschheit auf sich nehmen. Deshalb kam Jesus im Fleisch als Sündopfer, um die Taufe von Johannes zu empfangen. Jesus trug die Sünden der Menschheit durch die Taufe und vergoss sein Blut am Kreuz, um an unserer Stelle gerichtet zu werden und so das gerechteste und vollkommenste Werk der Liebe für uns zu vollbringen. Gott selbst bezeugte es, als Jesus von Johannes getauft wurde, und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ein Kind ist uns geboren. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen, Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst, Jesaja Kapitel 9, Vers 6. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist der Schöpfergott, der alle Dinge im Universum gemacht hat. Er ist nicht nur der Sohn des allmächtigen Vaters, sondern auch unser Gott und der Friedenskönig, weil er uns erschaffen hat. Jesus ist der Gott, der der Menschheit Glück gebracht hat. Jesus ist der Gott der Wahrheit. Wahrhaftig hat er all unsere Sünden auf sich genommen und uns gerettet, und er hat uns Frieden geschenkt. Ihr Lieben, gibt es Sünde in dieser Welt? Nein, es gibt keine. Der Grund, warum wir mit Zuversicht sagen können, dass es keine Sünde gibt, ist, dass wir im Herzen an das schöne Evangelium glauben, das durch die Taufe, die Jesus von Johannes empfangen hat, und durch das Blut am Kreuz vollbracht wurde. Jesus hat uns nicht belogen. Jesus hat für all unsere Sünden durch seine Taufe und sein Blut bezahlt. Er hat diejenigen, die dies glauben, zu Gottes Volk gemacht und denen, die glauben, Frieden geschenkt. Außerdem ist Jesus für diejenigen, die durch den Glauben zu seinem Volk wurden, zum König geworden. Und er hat ihnen erlaubt, durch den Glauben für immer als heilige, sündlose Menschen zu leben. Lasst uns alle den Herrn preisen und ihm danken. Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes Kapitel 1, Vers 29 sagt: Des folgenden Tages sieht er Jesum zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Nachdem Jesus Christus zusammen mit Johannes die gerechte Tat vollbracht hatte, nämlich getauft zu werden und alle Sünden der Welt auf sich zu nehmen, erschien Jesus erneut vor Johannes dem Täufer, beladen mit allen Sünden der Welt. Johannes bezeugte über Jesus und sagte: Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. In Johannes Kapitel 1, Verse 35 bis 36 ist weiter aufgezeichnet: Des folgenden Tages sieht er Jesum zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Jesus ist der Messias, das im Alten Testament von Gott verheißene Lamm. Nach diesem prophetischen Wort kam Jesus Christus, der Messias, auf diese Erde und empfing tatsächlich die Taufe, um unser wunderbarer Berater, starker Gott, Erretter und Erlöser zu werden. Ein Kind wurde für uns geboren, und er ließ sich von Johannes taufen, um alle Sünden der Menschheit auf sich zu nehmen. Indem er den Preis für diese Sünden bezahlt hat, hat er uns die Wegnahme der Sünde gegeben und ist der Friedenskönig geworden, der uns Frieden schenkt. Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Die Menschheit war aufgrund der grundlegenden Sünde zum Verderben bestimmt. Die Menschen begingen wegen ihrer Schwächen und Fehler viele Sünden, während sie in dieser Welt lebten, und waren bemitleidenswerte Wesen, die unter der Last der Sünde lebten und unweigerlich in der Hölle enden mussten. Kein Mensch konnte aufgrund seiner eigenen Schwäche auch nur hoffen, das Reich Gottes zu sehen, geschweige denn es zu betreten, wahrlich ein elendes Leben. Vor solchen Leben erschien Jesus Christus, der Gott selbst ist. Er kam persönlich, um alle menschlichen Sünden, die aufgrund menschlicher Schwäche unvermeidlich waren, auf sich zu nehmen, indem er die Taufe von Johannes am Jordan empfing. Er nahm diese Sünden auf sich und ging zum Kreuz. Dort wurde er gekreuzigt und starb. Es ist vollbracht. Diese Worte, die Jesus bei seinem Tod ausrief, waren eine Erklärung, dass er die ganze Menschheit von Sünde und Tod erlöst und denen, die an ihn glauben, das ewige Leben geschenkt hat. Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Ihr alle! Wo sind all die Sünden dieser Welt? Sind sie nicht auf dem Leib Jesu Christi? Wo sind jene Verfehlungen, die uns dazu brachten, in dieser Welt elendig unter der Sünde zu leben? Sie sind alle auf Jesus Christus übertragen worden. Wo sind all unsere Sünden? Sie liegen auf ihm, der alle Autorität hat, auf dem Leib des allmächtigen Gottes. Alle Sünden von der Geburt bis zum Tod. Du und ich begehen ständig Sünden, während wir nach unserer Geburt auf dieser Erde leben. Wir haben Sünden von unserem 1. bis zum 20. Lebensjahr begangen. Wohin sind diese Sünden gegangen? Sie wurden auf den Leib von Jesus Christus übertragen. Auch die Sünden, die wir zwischen dem 21. und 30. Lebensjahr begangen haben, wurden auf Jesus übertragen. Wenn jemand bis zum Alter von 82 Jahren in dieser Welt lebte, bedeutet das, dass alle Sünden, die er von der Geburt bis zum Tod begangen hat, auf Jesus übertragen wurden. Die Sünden seiner Kinder und sogar die Sünden seiner Enkelkinder wurden alle auf Jesus Christus übertragen. Von Adam bis zum letzten Menschen, der am Ende der Welt lebt, wurden alle Sünden, die jeder Mensch in dieser Welt begangen hat, auf Jesus übertragen. Als Jesus Christus von Johannes getauft wurde, wurden all diese Sünden auf ihn übertragen. Wie kann es noch Sünde in uns geben, die wir an Jesus Christus glauben? Es gibt keine. Für uns, die wir an das schöne Evangelium glauben, das Jesus Christus uns gegeben hat, kann es keine Sünde mehr geben. Hast du Sünde? Es gibt keine Sünde, Amen. Dieses schöne Evangelium ist wahrhaftig das wunderbare Evangelium, in dem Jesus Christus uns ein für allemal von den Sünden der Welt gerettet hat. Lob sei dem allmächtigen Jesus, der dieses Werk vollbracht hat. Ihr Lieben, Jesus Christus hat das Leben wiederhergestellt, das wir verloren hatten. Wir, die wir an das schöne Evangelium glauben, können jetzt mit Gott leben. Selbst diejenigen, die durch ihre Sünden zu Feinden Gottes geworden sind, selbst die Sünder, die sich in den Wald der Finsternis zurückziehen mussten, unser Herr empfing die Taufe von Johannes, wurde ans Kreuz genagelt, vergoss sein Blut und ist auferstanden, um unsere Sünden vollständig abzuwaschen. Diejenigen, die dieses schöne Evangelium von Herzen glauben, sind von den Sünden der Welt errettet. Jetzt sind wir, da wir an das vollkommene Evangelium Jesu geglaubt haben, heilige und sündenfreie Menschen Gottes geworden. Jesus hat eindeutig seinen Leib als Schuldopfer anstelle unserer Sünden dargebracht. Der Lohn der Sünde ist der Tod, und er hat den Preis für unsere Sünden vollständig bezahlt. Er, der allmächtige Sohn Gottes, der in dieser Welt niemals auch nur eine einzige Sünde begangen hat, trug all unsere Sünden und rettete diejenigen, die an ihn glauben, von der Sünde. Wie es in Jesaja Kapitel 53, Vers 5 geschrieben steht, doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Jesus nahm durch seine Taufe alle persönlichen Sünden, die Erbsünde und jede einzelne Sünde der Welt auf sich, ohne auch nur eine auszulassen, und bezahlte den Preis dafür vollständig am Kreuz, so hat er uns von aller Sünde erlöst. Durch dieses schöne Evangelium hat Jesus die Sünden der Welt, die wir begehen, vollkommen abgewaschen. Jesus hat uns das neue Leben zurückgegeben, das wir verloren hatten. Diejenigen, die an dieses schöne Evangelium glauben, sind nicht mehr geistlich tot. Weil unser Herr alle Sünden durch seine Taufe auf sich genommen und den Lohn dieser Sünden am Kreuz bezahlt hat, sind wir nun wiedergeboren und haben das ewige Leben empfangen. Indem wir an dieses schöne Evangelium von Jesus Christus glauben, sind wir wahrhaftig Gottes Volk geworden. Glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Glaubst du, dass er dein Retter ist? Ich glaube es auch. Jesus Christus ist für uns zum Leben geworden. Der barmherzige Gott hat mich gerettet, nun habe ich mein verlorenes Leben wiedergefunden. So wie es in den Worten dieses Lobpreisliedes heißt, hat Jesus das Leben, das wir verloren hatten, wiederhergestellt. Jesus hat unsere Seelen, die wegen Sünde und Übertretungen dem Tod verpfändet waren, durch den Preis seiner Taufe und seines Todes am Kreuz gerettet. Dann ist er vom Tod auferstanden und hat uns vollständig davon befreit, Sklaven der Sünde, unter der Macht des Todes und Diener Satans zu sein. Der Herr ist als der Gott, der uns von der Sünde erlöst hat, der Retter aller geworden, die an ihn glauben. In Hebräer Kapitel 10, Verse 10 bis 12, 14 und 18 sagt uns die Schrift, dass der Herr es so gemacht hat, dass wir nicht mehr erneut von unseren Sünden wegwaschen werden müssen. Durch den Glauben an Jesus treten wir in das Reich Gottes ein. Wir waren einst mangelhaft und zum Tod bestimmt wegen unserer vielen Fehler und Sünden, aber durch den Glauben an Jesu Taufe und Blut können wir jetzt in den Himmel eingehen und ein ewiges Leben führen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, Johannes Kapitel 10, Vers 11. Unser Herr kam auf diese Erde, um uns von den Sünden der Welt zu erlösen. Er wurde von Johannes getauft, vergoss sein Blut am Kreuz, um an unserer Stelle zu sterben, ist vom Tod auferstanden und hat uns das schöne Evangelium geschenkt. Außerdem hat er denen, die an diese Wahrheit glauben und von ihren Sünden weggewaschen wurden, das Innewohnen des Heiligen Geistes ermöglicht. Danke. Nur dieses schöne Evangelium kann den Gläubigen den innewohnenden Heiligen Geist geben. Halleluja! Lob sei unserem Herrn!